Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Marion Brasch.
Guten Tag. Knut Elstermann ist nach wie vor im Urlaub, deshalb vertreiben wir uns hier die Zeit mit guten Filmen. Natürlich, zum Beispiel unter anderem mit der Fortsetzung der Abenteuer des zotigen Plüschbären Ted, mit dem beeindruckenden Jugenddrama Freistadt und mit dem dritten Heimatfilm der Koreanerin Sung Yoon Cho, der wir schon den Film über das Wacken Open Air Full Metal Village zu verdanken haben. Dies und noch so einiges mehr in den nächsten 2 Stunden. Im Kino werden ja viele Wünsche wahr, auch dieser. Wie durch Zauberei wird der große Teddybär eines kleinen Jungen in Boston lebendig. 25 Jahre später sind die beiden beste Freunde. Niedlich, könnte man meinen, aber Ted ist das wohltuende Gegenteil von niedlich. Er raucht, trinkt und kifft und ist auch sonst mit allen Wassern gewaschen. Vor 3 Jahren kam Seth MacFarlanes zotige Komödie Ted in die Kinos. Über 500 Millionen Dollar hat der Film im Kino eingespielt. Natürlich lag es da nahe, dem schrägen Plüschbären eine Fortsetzung zu geben. Thomas Klein hat sich Ted 2 angesehen. Thomas, im ersten Film musste sich John, gespielt von Mark Wahlberg, zwischen seiner Freundin und seinem Stofftier Ted entscheiden. Worum geht's denn diesmal? Welchen Herausforderungen müssen sich denn die beiden diesmal stellen?
Also der Film beginnt tatsächlich mit einer Hochzeit. Das ist durchaus rührend. Ted heiratet seine Freundin, mit der er auch zusammen im Supermarkt arbeitet. Eine schöne, wenn auch etwas vielleicht tussige Person. Ist auch irgendwie leidlich glücklich am Tag der Hochzeit. Aber der Film spult dann auch mal ein Jahr vor und dann ist alles mit der Ehe nicht mehr ganz so toll. Und er versucht dann, also Ted, der Bär, will ja auch irgendwie Mann sein, Ehemann, kompetenter, patenter Typ, versucht dann die Ehe zu retten mit der Idee, man könnte ja ein Kind haben. Jetzt ist das Problem natürlich, dass Ted als Stoff-Teddy Defizite hat im Bereich Zeugungsfähigkeit. Da fehlt quasi ein Stück an der Anatomie. Also versucht er es dann irgendwie mit einem Samenspender. Das ist also schon relativ trubelig irgendwie erzählt. Und natürlich ein echtes Problem, wir kennen das alle, ein Mann, eine Frau, der Kinderwunsch, der nicht so schnell und nicht so einfach erfüllt werden kann. Aber das eskaliert relativ schnell in eine ganz andere Geschichte, nämlich in die Frage, zu der Frage, ist Ted überhaupt ein Mensch? Ist er eine Person, ein Individuum? Hat der Menschenrechte? Darf der überhaupt irgendwie Kinder haben? Kann der verheiratet sein oder einen Job haben? Also das Leben bricht auf einmal irgendwie abrupt auseinander. Und das ist natürlich schon eine spannende Frage, weil der Teddybär, Ted, wie wir ihn also aus den beiden Filmen dann ja auch kennen, ist ja ein durchaus charmanter, witziger, wenn auch etwas zotiger Typ. Ich würde mal sagen, ein Ordinärbär. Aber das Problem ist natürlich schon, in den Augen des Gesetzes bleibt er halt dann doch auch Sache. Und da wird es halt sehr schnell sehr schwer.
Mhm. Ein Teddybär, der Ordinärbär, will Menschenrechte haben. Das klingt schon irgendwie politisch. Ist die Klamotte dann doch ein bisschen gesellschaftskritisch geworden?
Nein, nicht wirklich. Also es ist schon so, dass Seth MacFarlane, der Kreateur und Regisseur und im Original auch Sprecher von Ted, dem Bären, versucht, bestimmte Anspielungen, bestimmte Ideen reinzubringen. Da geht es also dann um Fragen wie Homo-Ehe, da geht es dann auch um die amerikanische Geschichte, dass Schwarze früher in den wilden, düsteren Zeiten der Sklaverei ja auch nur Sachen waren, Dinge ohne Rechte. Das wird so eingestreut und angespielt, aber das konkretisiert sich nie wirklich. Das bleibt dann so ein Nebensatz und das ist vielleicht bei so einer Art, ich sag mal, Komödie-Klamotte auch ganz okay, aber man sitzt natürlich im Kino schon manchmal so ein bisschen da und das ist ein Problem, da können wir vielleicht gleich nochmal drüber reden. Man sitzt ein bisschen im Kino da und denkt sich die ganze Zeit, ist dieser Wechsel an Tonfällen wirklich irgendwie gut? Macht das Spaß, in einem Film zu sitzen, der in einem Moment verlangt, dass man darüber lacht, dass Ted sich weigert, Marihuana zu rauchen aus einem penisförmigen Bong? Und im nächsten Moment geht es dann um Menschenrechte und Gesellschaftskritik und das Leben in den USA im Jahr 2015. Das ist teilweise eine relativ krude, wilde Mischung.
Ja, ich sehe schon deine gekräuselte Stirn so ein bisschen. Also eine Komödie braucht ja nicht unbedingt Anspruch, aber sie braucht Humor. Wie lustig ist denn Ted 2?
Ich finde das Problem bei Seth MacFarlane, der ja eigentlich vom Fernsehen kommt als Komödiant oder Komiker oder Komik-Ingenieur mit Sachen wie Family Guy. Seth MacFarlane hat ein großes Problem und das Problem besteht darin, der hat Ideen ohne Ende. Gute, schlechte, lustige, sehr, sehr lustige, teilweise aber auch irgendwie katastrophal unkomische. Und ein ähnliches Problem bei Ted 2 ist, wie das in seinem letzten Film, A Million Ways to Die in the West im letzten Jahr. Das ist halt so ein furchtbar kuddelmuddelig erzähltes Chaos aus verschiedenen Ideen und man hat diese düstere Ahnung, dass dieses wiederkehrende, durchgehende Motiv in dem Film, nämlich dass Ted und sein Kumpel ja gerne auch mal Marihuana rauchen. Eventuell auch eine persönliche Erfahrung von Herrn McFarlane und seinen Kumpels ist. Man hat bei Ted 2 genauso wie bei Ted 1 irgendwie dieses seltsame Gefühl, da hat man mal abends zusammengesessen und war, ich sage mal, sehr erheitert und hat dann einfach mal wild zusammengekritzelt, was einem gerade an lustigen Ideen einfällt. Und insofern ist der Film teilweise wirklich sehr, sehr lustig, hat einige Ideen, die sind ganz, ganz großartig. Die Anwältin, die sie sich zum Beispiel dann besorgen, eine junge Anwältin am Anfang ihrer Karriere, gespielt von Amanda Seyfried, hat zum Beispiel gar keinen Bezug zur Populärkultur. Die weiß nicht, was Star Wars ist, die weiß nicht, was Star Trek ist, die hat keine Ahnung vom Herrn der Ringe, und aus solchen Sachen zieht der Film zum Beispiel auch durchaus geistreiche Scherze. Aber es gibt eben auch Passagen, ach, da sollte man im Kino nicht so nüchtern sein, glaube ich.
Okay, aber trotzdem gucken Ted 2 mit leicht gekräuselter Stirn.
Ich denke, das ist so ein schöner Film für eine späte Stunde mit guten Freunden. Vielleicht, ich will es jetzt nicht laut gesagt haben, ein Dosenbier oder ein Prosecco vorher ist sicherlich hilfreich, aber es ist vielleicht dann doch auch eher ein Film, den man vielleicht nicht unbedingt im Kino sehen sollte oder muss, sondern vielleicht doch eher für zu Hause, so schön auf der Couch gammeln und sich dann mal so einen kruden Willen etwas zu langen Spaß ansehen. Da geht das, glaube ich, eher okay, da kann man auch mal die Pausetaste drücken oder auf die Toilette huschen.
Um, weiß ich nicht, eventuell penisförmige Bonks nachzufüllen, wie auch immer. Also, Ted 2, seit dieser Woche im Kino. Thomas Klein hat uns alles darüber erzählt. Danke, Thomas. 12 Uhr mittags, das Filmmagazin auf Radio 1, jetzt mit einem Dokumentarfilm. Verliebt, verlobt, verloren. Das ist der Titel eines Dokumentarfilms, der ein weitgehend unbekanntes Kapitel deutscher Geschichte erzählt. Die Geschichte von Nordkoreanern, die in den 50er Jahren in die DDR kamen, um zu studieren und die sich dann, wie das eben so ist, verliebten und Kinder bekamen. Doch wie es dann eben auch oft so ist, die große Weltpolitik kommt dazwischen und bereitet romantischen Visionen von einer glücklichen Familie ein Ende. Davon erzählt der neue Film der südkoreanischen Filmemacherin Sung Kyung Cho, deren famose Doku Full Metal Village über das Wacken Open Air uns noch in bester Erinnerung ist, und nicht nur dieser Film. Sung, die Idee Nordkoreaner in der DDR, wie bist du als Südkoreanerin überhaupt auf dieses Thema gestoßen?
Ja, nach dem Full Metal Village wollte ich sehr gerne weiter Heimatfilme machen. Und da habe ich gelernt, dass Deutschland, Westdeutschland, meine Heimat ist. Dann wollte ich wissen, was mit Osten ist, halt DDR, Ostdeutschland und auch Nordkorea. Und verliebt, verlobt, verloren ist eigentlich fast parallel so gelaufen wie Endstation der Sehnsüchte, wo es um westdeutsche Männer mit südkoreanischen Krankenschwestern geht. Das ist jetzt genauso spiegelverkehrt. Ostdeutsche Damen mit nordkoreanischen Studenten. Und ich wollte sehr gerne so zu der Thematik einen Film machen. Und wie ich auf die Geschichte gestoßen bin, kam so, die Renate Hong aus Jena, sie lernte einen Südkoreaner in Jena kennen, und ihm hat sie erzählt von ihrer Lebensgeschichte, und dann er hat ihre Lebensgeschichte im Internet verbreitet, und danach war wie so Welle, so Sturm der Medieninteresse. Sie wurde dann sehr, sehr berühmt, auch sehr geliebt, wie ein Superstar in Südkorea. Die Koreaner sind, wie soll man sagen, sehr romantisch und sehr emotional. Und sie war hin und weg von ihrer Liebesgeschichte, die ja so unglaublich erschien, ein halbes Jahrhundert auf einen Mann warten und so hoffen, ihn wiederzusehen. So etwas gibt es ja nicht mehr. Und so kam es.
Aha. Vielleicht noch mal kurz zur Geschichte. Also in den 50er Jahren kamen diese jungen Männer in die DDR, um zu studieren, um dann zurückzukehren nach Korea und ihr geschundenes, vom Koreakrieg geschundenes Land wieder aufzubauen. Wie viel wusstest du als Südkoreanerin überhaupt über diese Geschichte? Gar nichts.
Vorher eigentlich gar nicht. Und als Südkoreanerin weiß man sehr wenig von Nordkorea. Und wenn man weiß, was ist auch total irgendwie absurd, zum Beispiel, als Kind habe ich gelernt, dass die Nordkoreaner rote Hautfarbe haben und zwei Hörner am Kopf hätten. So quasi wie so Monster. Und als erwachsener Mensch weiß man, dass ein Mensch nicht so aussehen kann. Aber dieses Bild vom Monster geht nicht so weg. Und das war eigentlich so etwas war alles, was ich irgendwie von Nordkorea hatte. So. Aber erst durch die deutsche Wiedervereinigung habe ich gelernt, dass Nordkorea nicht unser Feind Nummer eins ist, sondern auch ein Teil Koreas ist, dass das unser Volk ist, mit dem wir uns irgendwann wieder vereinigen sollten. So war das, ja.
Also das ist ja dann doch auch schon eine sehr doppelbödige Geschichte, ne? Also die Geschichte einer Teilung, einer koreanischen Teilung in der Geschichte einer deutschen Teilung zu erzählen. Also das kriegt ja dann auch nochmal so eine andere Dimension. Eine der Frauen sagt im Laufe des Films, der Kalte Krieg raubte mir den Mann. Also die Geschichte wird ja weitererzählt. Sie erinnern sich an die erste Begegnung, wie sie sich verliebt haben. Und dann kommt tatsächlich der Bruch. Und da muss ich sagen, dass ich darüber nicht allzu viel wusste, was dann tatsächlich passierte. Dass es nämlich nicht nur einen Kalten Krieg zwischen Siegermächten und so gab, sondern dass es auch einen Kalten Krieg quasi innerhalb des sozialistischen Lagers gab. Wusstest du das? Beziehungsweise wie wird das dann auch nochmal so in diesem Film klar?
Nein, natürlich wussten wir nicht. Und die Mütter wussten davon auch nichts. Sie wurden einfach getrennt, ohne zu wissen, warum. Keine Ahnung hatten sie. Und erst im Rückblick wissen wir mittlerweile, dass es so war, dass nicht der eiserne Vorhang oder Kalte Krieg der Grund war, sondern dieser sino-sowjetische Konflikt.
Genau, also diese Abspaltung Chinas und Albaniens und auf der anderen Seite
Sowjetunion und China.
Genau. Ja.
Und das wissen wir halt irgendwie im Nachhinein.
Ja.
Und das ist halt irgendwie sehr ironisch. So.
Und umso berührender ist es ja dann tatsächlich, wenn sie ihre Väter wieder sehen, ja. Also mit allen Ressentiments. Also auch eine Frau, die ihren Mann gar nicht mehr wiedererkennt, ja. Das ist, hat ja auch was sehr Ergreifendes und sehr, ja, Berührendes, ne?
Also, ja, und dann auch gleichzeitig etwas Komisches.
Ja, gleichzeitig etwas Komisches, ja. Absolut. Also es hat ja auch immer so diese bizarren Momente auch in dem Film, die du ja miterzählst, und aber gleichzeitig sehr berührend. Wie war es, deine Protagonisten aufzuschließen, dass sie dir tatsächlich, also sie weinen ja tatsächlich auch vor der Kamera, plötzlich holt sie der Schmerz wieder ein, ja? Die Traurigkeit darüber, dass es so gekommen ist.
Bei Renate Hong war es so, sie hat den Film Fullmetal Village gesehen und danach hat sie gedacht, wenn ich einen Film über ihre Liebe zur Lebensgeschichte mache, wird der Film nicht nur traurig, sondern auch irgendwie humorvoll, dachte sie. Das ist gut, so dachte sie. Und von ihr habe ich von Anfang an volles Vertrauen bekommen. Aber mit anderen war es nicht so einfach. Aber ja, langsam, das hat ja auch sehr lange gedauert. Ich habe irgendwie seit 2009 die Leute regelmäßig besucht. Und insofern mittlerweile fast irgendwie Freundschaft entstanden. Aber die Ina, die hat auch sehr lange ihre Geschichte in die tiefe Schublade versteckt, wie ihre Mutter es getan hat. Und für sie war der Film auch wie Therapie. Sie hat zum ersten Mal wirklich jemandem ihre Lebensgeschichte erzählt und da weint sie ja auch. Mhm. Das ist wirklich sehr ergreifend. Aber das war super für sie. Das hat ihr gut getan. Und für mich war es auch sehr, sehr so heftig emotional. Wir wollten sogar die Dreharbeit stoppen.
Ja.
So. Aber sie wollte es nicht. Sie wollte weitererzählen. Und seitdem ist sie viel cooler geworden. Ja.
Was ich auch interessant finde, vielleicht das noch ein Zitat. Eine der Töchter sagt, sie sei stolz, nordkoreanische Wurzeln zu haben. Wir gehören zu den Bösen, hat sie gesagt, so mit so einem Augenzwinkern. Das war schon was Besonderes. Und so haben wir diese wunderbare Trilogie Heimatfilme. Der dritte Film ist jetzt im Kino. Verliebt, verlobt, verloren von Song Joong-cho. Dankeschön, dass du da warst.
Danke. Tschüss. Auch.
1968, diese Jahreszahl setzt Assoziationen frei, Aufbegehren, Studentenrevolten, Widerstand gegen die verstaubten und verkrusteten Strukturen und Systeme der Väter. Auch der Film Freistadt beginnt im Jahr 1968. Auch er handelt von Aufbegehren, doch erzählt er eine ganz andere Geschichte. Sie handelt vom 14-jährigen Wolfgang, der in ein sogenanntes Fürsorgeheim in der Nähe von Diepholz in Niedersachsen kommt, Freistadt eben, und dort erfährt er das Gegenteil von Fürsorge. Die Jungen müssen harte körperliche Arbeit im nahegelegenen Torfmoor verrichten. Physischer und psychischer Terror sind an der Tagesordnung. Und das Fatale, diese Geschichte ist nicht ausgedacht. Sie beruht auf Tatsachen. Freistadt heißt der Film von Marc Promund und er ist seit Donnerstag im Kino zu sehen. Und Marc Promund ist jetzt am Telefon. Hallo Marc.
Hallo.
Du hattest nicht zuletzt persönliche Gründe, diese Geschichte zu erzählen. Warum?
Ja, ich persönliche Gründe insofern, dass der Freistadt tatsächlich nur 5 Kilometer entfernt von meinem Geburtsort Diepholz ist. Und als ich auf das illustrierende Buch Schläge im Namen des Herrn gestoßen bin, da las ich halt von dieser sogenannten Endstation Freistadt, also eines der heftigen Fürsorgeheime, in denen die Jungs eben ins Moor auf 3-7 zum Torfstechen fahren mussten. Und ich erinnerte mich eben, dass ich in der Grundschulzeit eben auch Ausflüge ins Moor gemacht habe, natürlich aus sehr viel glücklicheren Anlass. Und das hat mich schon irgendwie sehr sehr bewegt, mir vorzustellen, dass dort wenige Jahre zuvor Jungs zu schinden mussten und geknechtet wurden.
Das heißt, du wusstest als Kind von der Existenz dieser Einrichtung, aber nicht, was hinter ihren Mauern bzw. dort passiert?
Ich war zu der, Zeit noch ein kleiner Junge. Ich meine aber selbst, ich habe meine Eltern jetzt nochmal gefragt, auch die haben davon mal gehört, aber das, was dort in geschlossener Gesellschaft stattgefunden hat, das wurde irgendwie draußen nicht so groß thematisiert. Es sei denn, man wurde direkt damit konfrontiert in irgendeiner Form und Weise. Was aber ja vorherrschend war in den 70er Jahren, und diesen Spruch habe ich ja auch schon mal gehört, wenn ich irgendwie mal zu frech war oder so, auch selbst von meinen Eltern war, du, pass mal auf, wenn du nicht artig bist, dann stecken wir dich ins Heim. Das war einfach mal so eine Drohgebärde, die ja durchaus gängig waren. Dabei habe ich selber ja eine durchaus glückliche Kindheit erlebt und hab tolle Eltern, aber das war ein gängiger Spruch. Das haben sehr viele Eltern einfach nicht erlaubt, Kindern zu sagen.
Ja, das ist ja eine Geschichte, das habe ich schon gesagt, die auf Tatsachen beruht. Das heißt, der Held des Films, also es ist eben nicht nur die Geschichte dieses Heims, das dort, die dort erzählt wird, sondern der Held des Films, Wolfgang, ist eigentlich auch keine fiktive Figur. Ihn gibt es wirklich. Wie seid ihr auf ihn gestoßen?
Ja, also ich bin, nachdem ich mich näher mit diesem Thema befasst habe, auf ein weiteres Buch gestoßen, das heißt Endstation Freistadt. Und das hat die Diakonie Freistadt selber herausgebracht. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, wenn die zu ihrer dunklen Vergangenheit stehen, dann fahre ich doch da mal hin. Gesagt, getan. Die sind mit ins Boot gekommen, die haben gesagt, wir unterstützen euch, das mal diesen Film zu machen. Und über die Diakonie Freistadt ist dann der Kontakt zu einem der ehemaligen sogenannten Flüchtlinge entstanden, nämlich zu dem Wolfgang Rosenkötter, der mir seine Geschichte in vielen Stunden und vielen Tagen erzählt hat. Und daraus ist die Figur Wolfgang entstanden, nicht umsonst der gleiche Name.
Es schnürt ja, mitunter wirklich auch die Kehle zusammen, was dieser Wolfgang nicht nur er erlebt. Man möchte eigentlich nicht glauben, dass sich diese Geschichte tatsächlich so abgespielt hat und hier abgespielt hat. Also es könnte auch, und das unterstützt du ja eigentlich auch mit der Ästhetik des Films, es könnte auch durchaus ein Sklavenhalter-Drama aus den amerikanischen Südstaaten sein.
Der Grund für diese Ästhetik ist eigentlich ein anderer gewesen. Fand ich es eben so spannend und so unglaublich, dass Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, in dem draußen die 68er-Bewegung aufkeimte, Flower Power-Bewegung, sexuelle Befreiung, gegen geschlossenen Wänden eben noch so ein repressives System wirklich war. Dieses außen Hui, innen Pfui-Gefühl, das wollte ich eigentlich bedienen. Und ich wollte mit der Ästhetik und dem Look und auch der Musik dieser Flamboyanz, dieser Buntheit der Bilder und der Schönheit der Bilder eigentlich einen Kontrast schaffen zu dem Inhalt, zu dem Haken.
Mhm. Aber es hat auch tatsächlich sowas, also ich meine, das, was dort passiert hinter diesen Mauern, also wie diese Jungen behandelt werden, wie auch die Hierarchien untereinander dann auch funktionieren, dass diese Gruppendynamik innerhalb dieser jungen Gemeinschaft, also dass man tatsächlich so eine denkt, ach, so eine Grausamkeit kennt man eigentlich nur so aus Filmen über das 18. Jahrhundert, Südstaaten Amerika, deswegen kam so mein Eindruck. Louis Hoffmann spielt die Hauptrolle, dieser junge Wolfgang, der von Anfang an rebellisch ist, also sich erst gegen seinen Stiefvater auflehnt, später gegen die sadistischen Methoden der Erzieher im Heim, aber auch der Mitzöglinge, der gedemütigt und misshandelt und fast gebrochen wird. Der hat ja zu Recht den Bayerischen Filmpreis als bester Nachwuchsschauspieler bekommen. Diese Drastik, also mit der er da auch zu tun hatte, aber immer wiederum auch dieses Auflehnen dagegen. Er lässt sich ja nicht wirklich brechen. Ne? Also er trägt irgendwie Wunden davon, aber lässt sich nicht brechen. Also diese Figur, habt ihr die wirklich 1:1 auch dem Wolfgang, mit dem ihr da gesprochen habt, so entlehnt?
Nein, also das ist eine dramatische Entscheidung. Der wirkliche Wolfgang Rosenkötter ist ein sehr viel, wie wir sagen, ruhigerer Junge gewesen, der sich dann oft, um dem Ganzen zu entfliehen, sich in seiner Fantasie auch so ein bisschen, dass es mal weggedient hat. Tatsache ist aber, dass auch unser Wolfgang Rosenkötter, der wirkliche, eben auch ständig geflohen ist aus dem Heim und deswegen früher oder später nach Freistadt kam. Der Grund dieses Rebellentums der Figur Wolfgang hat das damit zu tun, dass das Ziel einfach war, also selbst ein Junge, der ein gesundes Gerechtigkeitsgefühl, ein gesundes Aufbegehren mit sich bringt, dessen Natur, dessen Kreativität und alles, was damit zusammenhängt, im Grunde in einer solchen Anstalt kaputt gemacht wird und irgendwann zerstört wird. Das heißt, das, was ja diese Systeme oder diese Heime geschafft haben. Oder was das Ziel war, war ja eigentlich aus krummen Jungs gerade Jungs zu machen. Und das Gegenteil haben die erreicht. Und das war das Ziel. Und deswegen habe ich diesen Wolfgang eben so rebellisch angelegt, um so wirklich zu zeigen, was der für eine Wandlung durchmacht am Ende.
Marc Bourmont über seinen Film Freistaat, ein sehr bewegender Film, der schon mit dem Max-Ophüls-Preis ausgezeichnet wurde. Seit Donnerstag ist er im Kino zu sehen. Vielen Dank, Marc, und viel Erfolg für den Film. Tschüss.
Sehr gerne, Dankeschön.
Atlantik, so heißt der Film des niederländischen Regisseurs Jan-Willem van Ewijk. Da geht es um einen jungen Marokkaner, der nach Europa möchte, um zu seiner Freundin nach Holland zu kommen. Wenn man diese Geschichte so hört, also die Geschichte dieses Films, dann denkt man sofort natürlich an aktuelle Ereignisse, ans Mittelmeer und Flüchtlinge und so weiter. Anke, ging es dir auch so?
Nee, überhaupt nicht. Also als ich die Geschichte gehört habe, dachte ich das auch. Als ich den Film gesehen habe, habe ich ganz anders gedacht, weil man sieht einen Mann, der flieht aus seinem Leben, aber der ist kein Flüchtling. Und das Ganze wird auch nicht als Flucht inszeniert, sondern zunächst bist du einfach mal mit diesem Mann auf dem Meer und auf dem Surfbrett und so weiter, ne? So minutenlang. Dann geht er ans Land und dann muss sich irgendein Ersatzteil kaufen, läuft da mit seinem Taucheranzug erstmal entlang der Strandpromenade, dann hat er das und dann ruht er sich aus und dann geht er wieder auf sein Surfbrett. Und dann gibt es so Rückblenden und peu à peu setzt so die Geschichte des Mannes zusammen, dass das eben jemand ist, der kommt aus Südmarokko, ein Fischerdorf. Und gleichzeitig ist er Surfer und da kommen auch immer viele Touristen, da freut er sich und er verliebt sich eben in eine Holländerin und da will er eigentlich hin, ne? Es ist eigentlich eine Liebesgeschichte, er möchte über den Atlantik nach Holland zu seiner Geliebten surfen.
Also kein Flüchtlingsdrama, sondern eine Liebesgeschichte. Was ist denn für dich das Faszinierende an diesem Film?
Ja, dass er eben so diese klassischen dramaturgischen Bahnen einfach verlässt. Also dass das nicht so von vorne nach hinten erzählt wird, sondern dass du einfach so die Geschichte selbst über die Rückblenden zusammensetzen musst. Und das finde ich eben, das geht ganz schön auf, weil du natürlich deinen eigenen Teil mit hineingibst, weil es dadurch auf dem Meer ist der Mann so ganz bei sich und du hörst eben auch so seine Stimme, seine Gedanken. Das sind dann auch so ganz lyrische Sätze, die er fallen lässt. Da geht es um Sehnsucht und Heimweh. Und wenn dann der Film wieder im Dorf ist, dann hat er auch so was Dokumentarisches und der Darsteller kommt auch wirklich aus dem Dorf. Also es sind dann auch seine Handgriffe, wenn er Fische auseinander nimmt und sonst was. Und dadurch gibt es dann so eine Reibung, weil das einerseits die Fiktion ist und andererseits die Realität. Also es kommt schon ganz gut hin.
Also wenn ich das jetzt so sehe von dem, was du erzählst, so Bilder von meinem Auge habe, sehe ich Bilder vom Meer, vom Windsurfen, von idyllischen Fischerdörfern. Das ist ja alles schön und gut, aber reicht das aus? Muss da nicht noch ein bisschen mehr kommen?
Ja, nee, hast natürlich recht. Es ist immer leicht, die Kamera mal übers Meer schweben zu lassen. Das macht schon was her. Aber ich finde, der Film geht schon einen Schritt weiter. Also einerseits, weil die Kamera, die ja auch häufig schwebend ist, nicht so eine allwissende Erzählerin ist, sondern wie gesagt, du bist als Zuschauerin selbst aufgefordert, dir das so zusammenzusetzen. Und das Interessante ist, dass du eben immer mit seiner Perspektive aufs Meer gehst. Also es ist nicht so von außen, sondern du bist eben bei seiner Sehnsucht dabei und denkst auch wie er, ist es jetzt wirklich die große Liebe? Also der Film nimmt eigentlich eher immer mehr so eine Gedichtsform an und diese Szenen auf dem Meer sind sozusagen der Refrain, wo er so abstrakter mal nachdenkt, was er für Sehnsüchte hat, was Heimweh ist, was Heimat ist. Und dazwischen gibt es dann eben wieder so die eher dokumentarischen Teile und wie er eben sich so, es ist auch ein bisschen Reisefilm. Ich meine, du kommst dann von Casablanca immer mehr in den Norden Marokkos. Also es hat schon was.
Also dir hat der Film gefallen?
Mir hat der Film gefallen, ja, würde ich schon so sagen.
Okay, Atlantik von Jan-Willem van Ewijk. Dankeschön, Anke.
Bitte, Marian.
12 Uhr mittags, das Filmmagazin auf Radio 1. Jetzt geht es um einen ungarischen Film, der im letzten Jahr in Cannes für Furore sorgte und im November auch das Filmfestival Cottbus eröffnete. Underdog heißt er und darin geht es um einen Aufstand von Straßenhunden, die gejagt und eingesperrt und oft auch getötet werden. Und es ist auch die Geschichte der 13-jährigen Lilly, die ihren eigenen Hund Hagen über alles liebt. Jörg Taschmann ist ein Kenner der ungarischen Filmszene und jetzt im Studio. Hallo Jörg.
Hallo.
Du hast dich mit dem Regisseur Kornél Mundruczó getroffen. getroffen. Aber zunächst mal, wie hat dir der Film gefallen?
Also er hat mich vor allen Dingen erstmal umgehauen, allein optisch, wenn dann hunderte von Straßenkötern durch Budapest rennen. Das war schon irre inszeniert. Und ich fand ihn auch emotional sehr packend. Und ich will einfach nur mal diese Eingangssequenz schildern. Du siehst also Budapest am Nyugati Pályaudvar, war also am Westbahnhof. Da ist ja so eine kleine Brücke, wo die Autos rüberfahren. Ist alles menschenleer. Plötzlich kommt da ein Mädchen mit so einem Hoodie, radelt immer noch durch diese menschenleeren Straßen und so kommt ein und zwei und kommen immer mehr, bis das dann eben so Hunderte sind. Und dieser Prolog, der packt dich erstmal, bevor die eigentliche Geschichte erzählt wird. Und ich habe Budapest wirklich noch nie so leer gesehen. Und als ich mit Kornél Mundruczó dazu gesprochen habe, habe ich ihn dann auch gefragt, wie er das überhaupt realisiert hat. Das war das erste Bild, das mir in den Kopf kam. Diese Architektur der K&K-Epoche, diese majestätische Ruhe und dann als Kontrast diese wütenden Hunde, die diese Ordnung und Ruhe angreifen. Und so habe ich mich in den letzten 8 Jahren auch gefühlt. Das ist ein Abbild meiner Empfindungen, wie ich diese Gesellschaft gesehen habe. Im Herzen des Filmes steht eine Unmittelbarkeit. Es ist zu Hause in Ungarn. Der Film ist dort zu Hause. Und es ist eigentlich mein ungarischster Film. So direkt wollte ich mich eigentlich nie äußern. Und dann wurde es mein internationalster Film. Das ist sehr witzig.
Also sein ungarischster und sein internationalster Film. Aber was ist denn das für ein Film? Ist das eher eine Parabel oder ein Genrefilm?
Ich glaube, die Originalität des Films besteht darin, dass du das selber nie so genau weißt, wenn du den Film schaust. Da ist dieser surreale Anfang. Dann erzählt er eine konventionelle Geschichte von der 13-jährigen Lilly. Die Eltern haben sich getrennt. Sie muss plötzlich zum Vater. Den kennt sie kaum. Der ist so ein mürrischer Typ. Arbeitet in irgendeinem Schlachthaus und ist total sauer, dass da jetzt noch der Hund mitkommt. Weil der kennt die Tochter so schlecht, dass er nicht mehr weiß, dass sie einen Hund hat. Und mürrisch lässt er sich darauf ein, aber dann kommen die Nachbarn ins Spiel, dann heißt der Hund, der ist ja ein Mischling, der ist ja gar nicht reinrassig, dann kommt es zu einer Denunziation und der Vater nimmt einfach den Hund, setzt ihn aus und Lilly verspricht ihm, ich komme wieder, ich versuche dich zu retten. Und dann ist es auch die Suche des Mädchens nach ihrem Hund, der dann seine eigene Geschichte erlebt.
Mhm. Der Film handelt, wie gesagt, von diesem 13-jährigen Mädchen, Lilly. Ist das also eher ein Film für Kinder und erfährt man, also du hast schon gesagt, man kriegt so ein bisschen was mit von Budapest, aber ist es auch ein sehr ungarischer Film?
Also das ist eben das Verrückte an diesem Film. Irgendwann denkt man sich, was man redet, macht Kornél Mundruczó, der immer so harte Dramen gedreht hat, plötzlich so einen lieben Film über ein Mädchen und ihren Hund. Und eine halbe Stunde lang ist das fast so ein Mädchenfilm, so ein Kinderfilm. Dann wird es natürlich hart, wie der Hund ausgesetzt wird. Dieser Hund wird eben abgerichtet, soll als Kampfhund ausgebildet werden. Da kann ich nur allen Eltern raten, lasst eure Kinder zu Hause. Und auch für Hundeliebhaber ist der Film nur sehr, sehr schwer zu ertragen. Und ich denke, dann sagt der Film schon auch sehr viel über Ungarn aus. Es geht um eine Mentalität, eher um so eine Stimmung. Ungarn können unglaublich intolerant und autoritär denken. Und das Land war eigentlich nach der Wende immer in so zwei große Blöcke eingeteilt. Du hattest so einen Linksblock, wo die Leute sehr liberal gedacht haben, Intellektuelle drin waren. Dann hattest du diesen Rechtsblock, wo jetzt die Jobbiks draus hervorgegangen sind, eben auch, wo man eben ja an einer Intoleranz denkt, dass man nichts zulässt. Und das äußert sich jetzt auch politisch. Ungarn baut an der Grenze zu Serbien plötzlich einen Grenzzaun. Ungarn denkt laut darüber nach, ob man die Todesstrafe wieder einführen soll. Also das sind alles schon Sachen, die innerhalb der ungarischen Gesellschaft drin sind. Auf der anderen Seite hast du sowas wie das Sziget-Festival in Budapest, was ein unglaublich schönes internationales Event ist. Und der Film fängt diese Stimmung, finde ich, sehr, sehr gut ein. Und dann muss man eben auch sagen, Underdog ist ein Film, der ist mit staatlichen Mitteln gefördert. Auch das wieder ein Widerspruch. Der passt natürlich nicht in das Denken der aktuellen politischen Klasse, aber Andy Weiner, der diesem staatlichen Filmförderungsfonds vorsitzt, ehemaliger Hollywood-Produzent, hat Rambo gemacht, Terminator gemacht, aber auch einen Film wie Evita, der hat es geschafft, irgendwie mit den Filmemachern ins Gespräch zu kommen. Das hat mir Kornél auch erzählt. Für mich sind in den letzten Jahren Strukturen entstanden, haben sich Tendenzen herauskristallisiert, die ich akzeptieren kann. Das kann ich vor allem deshalb so sagen, weil der Film nicht meine einzige Branche ist, in der ich arbeite. Ich bin ja auch Theaterregisseur und im Theater und der bildenden Kunst hat sich der Staat enorm eingemischt und vieles abgeschafft. Das ist in der Filmbranche nicht der Fall. Und interessanterweise, und das mag einige irritieren, versucht Andy Weiner, einen Dialog mit den Filmemachern zu etablieren.
Also es ist so eine Mischung, ne? Also wenn ich dich richtig verstanden habe, es ist schon, also ein Kind spielt eine Hauptrolle und es geht um diese Geschichte, aber so hintergründig wird da sehr viel Realität mit erzählt. Aber kann man den Film auch einfach als gute Unterhaltung genießen, auch wenn man nichts über Ungarn weiß?
Durchaus. Das ist eben das Irre an dem Film. Diese Hunde sind echt, das sind sind 200 Hunde, die streckenweise aus Tierheimen, streckenweise wirklich von der Straße kamen. Und die Filmemacher, das Team hat es wirklich geschafft, mit denen ideal zusammenzuarbeiten. Das merkt man dann eben auch. Die Hunde haben wirklich alles gemacht, was man normalerweise im Kino nie sieht. Da ist kein CGI, da ist nichts getrickst. Und das ist dann auch ganz großes Kino, weil der auch technisch und optisch super erzählt ist. Und das ist eben eine Geschichte, wie behandeln wir Menschen Hunde? Was tun die Hunde? Die lehnen sich dann auf. Es kommt eben zu diesem Aufstand. Man kann den Film allein auf dieser Ebene einfach sehen. Man muss gar nichts über Ungarn wissen und hat trotzdem eigentlich eine großartige Unterhaltung gesehen. Und bei mir war es halt so, mich hat der Film durchaus manchmal irritiert, wenn ich den gesehen habe, weil ich nicht genau wusste, was willst du jetzt mit mir? Aber dann war das so ein Film, der hat dann tagelang in mir gespukt. Und dann habe ich gemerkt, dass der doch sich festgesetzt hat im Kopf. Und wie gesagt, ich habe den vor einem Jahr gesehen und habe den noch immer unglaublich gut im Kopf.
Na, das ist doch eine Empfehlung fürs Kino. Underdog, so heißt der Film, ein ungarischer Film von Kornél Mundruszó. Und wir sprachen darüber mit Jörg Taschmann. Dankeschön. Gerade haben wir ja über einen ungarischen Film gesprochen, Underdogs. Und wie Ungarn ist ja auch die Ukraine ein politisch brisanter Ort. Nicht zuletzt deshalb veranstaltet das Babylon in Berlin zum ersten Mal ukrainische Filmtage. Bis zum 2. Juli laufen da neue und alte Dokumentar- und Spielfilme wie zum Beispiel Maidan von Sergej Losnitsa oder die restaurierte Fassung des Kultfilms Schatten vergessener Ahnen, Feuerpferde von Sergej Paradjanov. Mit dem Programm der Filmtage soll nicht nur auf die Ereignisse in der Ukraine aufmerksam gemacht werden, sondern vor allem auch auf das Schicksal des ukrainischen Regisseurs Oleg Sentsov, der im Mai 2014 vom russischen Inlandsgeheimdienst FSB verhaftet und in ein Moskauer Gefängnis gebracht wurde, wo er noch immer sitzt, über ein Jahr später auf seinen Prozess wartet. Also diese Brisanz dann auch im Hintergrund. Ab morgen bis zum 2. Juli die ukrainischen Filmtage, ab übermorgen, also ab Montag bis zum 2. Juli die ukrainischen Filmtage im Babylon Mitte.
Du hast mir erzählt, warum du ein schlechter Vampir wärst, und ich habe dir widersprochen.
Ich bin viel lieber lebendig als untot. Und dann tötet ihr auch ständig.
Du gewöhnst dich schon dran. Du hast das richtige Temperament für einen Vampir.
Ja, das war ein kleiner Ausschnitt aus der Serie True Blood, der Vampirserie, die seit 2008 mit 7 Staffeln beim Bezahlsender HBO lief. Schon seit frühen Anfängen zeigt sich ja auch das Kino fasziniert von Vampiren, Blutsaugern und anderen Untoten. Natürlich geht der Vampir auch mit der Zeit, und eine Serie wie True Blood hat sehr wenig mit dem klassischen Blutsauger à la Bela Lugosi oder Christopher Lee zu tun. Welchen Wandel das Vampirwesen so unternommen hat, warum uns Blutsauger auch heute begleiten, welchen Moden sie unterworfen sind, darüber wollen wir jetzt mit der Taz-Kinoredakteurin Christina Nord sprechen. Sie hat beim Diaphanes Verlag ein Buch zur Serie geschrieben, True Blood heißt es. Serien können ja ein wahres Suchtverhalten auslösen, das ist keine Neuigkeit. Du bist dem auch unterworfen, offenbar.
Ja, ganz, ganz sicher. Und gerade True Blood ist eine Serie mit einem hohen Suchtpotenzial, weil sie einfach, anders als andere Serien, die ja sehr, sehr viel von einem gehobenen Kino sich abschauen und gewissermaßen sich selbst gentrifiziert haben oder das Fernsehen gentrifiziert haben, anders als solche Serien ist True Blood noch sehr, sehr treu dem, was bestimmte Reize des Fernsehens ausmachen. Also es gibt so eine bestimmte Vorhersehbarkeit, man kennt die Konstellation, es ist nicht so überkomplex, es gibt vertraute Schauplätze und es gibt aber auch wirklich einen super Humor und sehr viel Sex. Also anders als andere Vampirformate, die man so kennt, ich denke an Bis zum Morgengrauen, Bis zur Abendröte, Bis so weiter, ist True Blood sehr explizit und hat eine große Freude daran, sowohl Männer als auch Frauenkörper auszustellen. Und ich glaube, der Suchtfaktor rührt daher, dass es auch sehr auf Suspense angelegt ist. Es gibt eine bestimmte Dramaturgie, die dafür sorgt, dass man, dass es immer Cliffhanger gibt. Und zwar nicht nur am Ende einer Folge, sondern auch schon in einer Folge selber wird ständig ein Handlungsstrang abgebrochen und man fiebert dann der Auflösung entgegen und die wird aber immer verzögert. Und so geht das eigentlich die ganze Zeit und deswegen bleibt man dran. Irgendwann führt es auch zu einem bestimmten Überdruss, aber das dauert eine Weile, bis es soweit ist.
Ja, und es gibt ja, glaube ich, einen hohen, wie sagt man, Identifikationsfaktor mit den Figuren. Also die kommen einem ja sehr nahe. Also was oder ist es bei True Blood auch so, dass man sie tatsächlich dann auch so ein bisschen wie Familienmitglieder wahrnimmt, dass man sie so als Brüder und Schwestern im Geiste auch begreift, oder bleiben sie Fremdkörper und Vampire?
Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, es ist tatsächlich ein bisschen so wie mit Familienmitgliedern, die einem nah sein können, aber einen auch nerven können. Und gerade bei einer Serie, die 7 Staffeln hat und wirklich sehr, sehr viele Folgen, ich glaube, es sind insgesamt 80, wenn ich mich richtig erinnere, hat man natürlich auch so einen bestimmten Überdruss-Effekt oder auch, dass man einfach genervt ist, zum Beispiel von der zentralen Paarkonstellation Suki Stackhouse, einer Kellnerin, die kein Vampir ist, und Bill Compton, einem Vampir. Das nervt dann irgendwann schon und man denkt sich, ach, das möchte ich mir jetzt eigentlich gar nicht mehr ansehen und anhören, deren Beziehungsdrama. Auf der anderen Seite hat es natürlich auch diese Schönheit des, man geht eine Beziehung ein mit Serienfiguren, die man über lange Zeit verfolgt. Das ist bei den Sopranos so, wo man die Ambivalenz hat, dass man einem Mafiaboss verfällt und auch weiß, dass es ein Mensch ist, der sehr schlimme Taten verübt, und trotzdem ist man ihm auf eine Art verfallen. Und so ähnlich ist es auch bei True Blood. Es ist halt alles so ein bisschen es schielt mehr auf die Attraktionen, würde ich sagen. Also auf Gore, Blut, Körper.
Ja, du hast schon zitiert, also Sopranos, also bestimmte Schemata oder beziehungsweise Strukturen, Familienstrukturen, die eben da so offengelegt und verfolgt werden. Alan Ball, der Erfinder der Serie, hat ja zum Beispiel auch Six Feet Under gemacht. Also das lässt sich möglicherweise auch so ein bisschen vergleichen. Also wenn du diesen Sucht- und gleichzeitig Nervfaktor hast bei der Entwicklung dieser Familiengeschichte.
Also ich glaube, was Six Feet Under auszeichnet, ist ja dieses Höchstmaß an psychologischer Raffinesse. Das ist ja wirklich sehr bewundernswert. Und auch wie zum Beispiel Figuren, die in der ersten Staffel ganz klar Sympathieträger sind, irgendwann, und man merkt es eigentlich so gar nicht richtig, und dann in der dritten Staffel sind sie plötzlich ziemliche Arschlöcher. Und man fragt sich, wie sind sie da hingekommen und wie gut haben uns die Drehbuchautoren dahin gelenkt. Solche Subtilitäten sind True Blood vielleicht eher fremd, aber es gibt trotzdem sehr viele Gemeinsamkeiten. Allein schon die Präsenz von Toten. In True Blood sind Tote deswegen präsent, weil Vampire ja tot sind eigentlich. Aber auch, weil zum Beispiel, es gibt ja in Six Feet Under so ganz viele Sachen, die mit Blut zu tun haben, weil den Toten, die bei den Fishes aufgebahrt sind, ja das Blut entzogen wird mit so drin, mit einem Drainagesystem, ja, damit sie aufgebahrt werden können. Und solche Motive wie Blutschläuche, Blut, das entzogen wird, spielt natürlich auch in True Blood eine riesige Rolle. Und dann gibt es auch so Kleinigkeiten wie zum Beispiel das Kosewort Cupcake, das immer wieder auftaucht, sowohl in True Blood als auch in Six Feet Under. Und Alan Ball hat zwar selbst gesagt, dass er, als er anfing, an True Blood zu arbeiten, wirklich weg wollte von der Schwere und gewissermaßen dieser psychologischen Subtilität von Six Feet Under und etwas machen wollte, was, er hat es selbst beschrieben, einfach nur fun and silly ist, also albern. Aber er hat auch gleichzeitig gesagt, dass es ihm darum ging, den Horror der Nähe, der Intimität zu erforschen. Und ich glaube, das tut er in beiden Serien. Und es gelingt ihm in True Blood auf eine andere Weise als in Six Feet Under, aber es gelingt ihm natürlich auch.
Gute Serien, die haben ja immer auch mal so einen gesellschaftlichen relevanten Subtext, ne? Ist das bei dieser Vampir-Serie auch so?
Ja, das ist auch Teil des Charmes und des Reizes. Man kann das Ganze als eine Analogie auf US-amerikanische Bürgerrechtsbewegungen lesen. Wie jede politische Lektüre ist es eine, die auch an Grenzen stößt, das muss man auch sagen. Aber es gibt einfach sehr, sehr viel und die Serie legt es sehr darauf an, diese Lesart bereitzuhalten. Also es gibt extrem viele Parallelen zur schwul-lesbischen Bürgerrechtsbewegung in den USA, aber auch zur afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Und das ist im Grunde genommen von der ersten Folge an, gibt es zum Beispiel die Repräsentantin, die Sprecherin der American Vampire League, der amerikanischen Vampirliga, die in einem Fernsehinterview dafür eintritt, dass Vampiren dieselben Rechte zugesprochen werden wie Menschen. Also zum Beispiel die Möglichkeit, Menschen zu heiraten, die Möglichkeit, das Eigentum zu vererben oder die Möglichkeit, überhaupt Eigentum zu besitzen, die Möglichkeit, sich wählen zu lassen und selbst zu wählen. Also gewissermaßen all diese Dinge, die zu so einem klassischen Bürgerrechtsbewegungsvokabular gehören, werden von den Vampiren durchgespielt.
Das ist absolut spannend. Also, dass es tatsächlich so eine politische Relevanz auch kriegt, also so eine metaphorische dann Ebene. Schauen wir mal in die Zukunft. Wie könnte es dann mit den Vampiren weitergehen? Also, es gibt ja tatsächlich auch Leute wie Jim Jarmusch machen einen Vampirfilm, Only Lovers Left Alive und so. Also, es ist ja offenbar nicht nur ein Hype gewesen, der damals anfing, sondern es geht weiter, oder?
Ja, ich glaube auch. Ich glaube, der Vampir ist einfach tatsächlich nicht tot zu kriegen als eine Figur, die extrem viel Interesse hervorruft und extrem attraktiv ist. Und das funktioniert in allen Erzählungen. Erzählformaten. Es gibt ja zum Beispiel auch in den USA eine Autorin, die heißt Octavia Butler, die hat ein Buch geschrieben, das heißt The Fledgling, wo es auch schon um so symbiotische Beziehungen zwischen Vampiren und Menschen geht. Und es gibt einen katalanischen Underground-Regisseur oder jemanden, der sehr, sehr in so einem Low-Budget-Kunst-Kino-Bereich arbeitet, Albert Serra. Und der hat einen Film gemacht, der heißt La Historia de la Meva Mort, wo es um Casanova und um Dracula geht. Also man sieht, es ist gewissermaßen im Arthouse-Kino bei Jim Jarmusch, es ist in der Literatur, es ist in der Fernsehserie, es ist im Blockbuster Teenie-Entertainment-Kino und ich glaube, das wird uns auch noch lange erhalten bleiben. Das Interessante an True Blood ist aber, es bleibt nicht bei den Vampiren. Es kommen, und das ist wirklich das Interessante, es kommen extrem viele andere Wesen hinzu. Feen und Werwölfe und Werpanther und Medien und sogar ein Feuergeist aus Fallujah, der ein Kriegsverbrechen rächt. Das heißt, diese Gegenüberstellung von Menschen und Vampiren, mit der die Serie losgeht, wird irgendwann aufgegeben für eine Mannigfaltigkeit, sodass im Grunde genommen so eine Vorstellung wie, da sind die Menschen, die sind normal und da sind die Vampire, die sind anders, sich nicht mehr aufrechterhalten lässt, weil alle anders sind.
Weil alle anders sind. Ein sehr schönes Schlusswort von Christina Nord. Sie hat ein Buch geschrieben über True Blood. Das ist erschienen beim Diaphanes Verlag, kostet 10 Euro und doch mal wieder ein guter Grund, möglicherweise auch die DVD-Box zu kaufen. Und wir hören Musik natürlich aus der Serie. Ich glaube, damit tue ich dir auch einen Gefallen.
Ja, genau. Ein Stück, das mal vorkommt und das auch so ein Tribut an die afroamerikanische Bürgerrechtsbewegung ist.
Me and the Devil. Dankeschön.
Danke.
Und damit endet diese Filmsendung auch schon wieder fast, die wir beenden mit James Horner, der Filmkomponist, der Musik für Blockbuster wie Titanic, Avatar, Alien, Apollo 13, Braveheart und so weiter gedreht hat. Er hat, glaube ich, ungefähr die Filmmusik gemacht, also ungefähr für 100 Filme. Er ist ja am vergangenen Mittwoch mit seinem Flugzeug abgestürzt und damit hat Hollywood tatsächlich einen seiner erfolgreichsten Filmkomponisten verloren. Ich habe mal ein paar seiner Filmmusiken zusammengeklebt, doch vorher verabschieden wir uns. Hier geht's nach den Nachrichten weiter mit Radio 1 im Queer-Format unserer Live-Sendung vom CSD. Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen Marion Brasch. Nächste Woche dann wieder hier Knut Elstermann. Tschüss, Wiederhören.
Kino in Spielfilmlänge gibt's immer samstags von 12 bis 14 Uhr in 12 Uhr mittags, dem Filmmagazin auf Radio 1.